Todcast.
Hallo,
Hallo.
ich bin Daniela
Und ich bin Christian.
Und wir sind Schüler des Gymnasiums Brake. Wir besuchen derzeit die Q2 und nehmen in unserem Seminarfach Tod und Sterben Podcasts auf. Dieser Podcast ist dem Thema FGM, die weibliche Genitalverstümmelung, gewidmet. Gemeinsam mit unserem Experten Dr. Med Christoph Zerm wollen wir über das Thema aufklären und möglicher Unwissenheit entgegenwirken. Wir wollten sehen, wie vertraut die Leute in unserem Umkreis mit der Thematik weibliche Genitalverstümmelung überhaupt sind. Deshalb haben wir sie gefragt, ob sie schon etwas über das Thema wissen und wenn ja, wo sie Kontaktpunkte damit hatten und welche Emotionen möglicherweise dabei aufgetreten sind.
Also mit dem Thema Genitalverstümmelung hatte ich erst vor ein paar Jahren quasi Berührungspunkte gehabt. Ich habe eine Doku darüber geschaut und war total schockiert, dass Menschen oder Menschenfrauen so etwas antun können und sich das Recht nehmen, kleinen Babys oder jungen Mädchen ja das Leben so kaputt zu machen. Und das Schlimme ist ja auch daran, es ist ja so, dass das ja auch nicht immer alles sauber da geschnitten wird und die Frauen dann teilweise wirklich Probleme auch kriegen beim Wasserlassen oder so. Und das ist so eine Einschränkung der Lebensqualität, dass man sich echt überlegen muss, wer hat entschieden, dass es genau so gemacht wird? Und woher nehmen die Menschen sich das Recht, dann über andere fremd zu bestimmen? Das ist natürlich ein sehr krasses Thema. Und unbegreiflich, wirklich unbegreiflich. Ich weiß nicht, wie Menschen, die in ihrer Kultur das als normal sehen, dass man sowas mitmacht. Also wirklich eine sehr, sehr krasse Geschichte.
Ja, moin. Also ich hatte mit diesem Thema tatsächlich noch gar keine Berührungspunkte in irgendeiner Form, außer eine Dokumentation, die mal im Fernsehen lief, die ich vor etlichen Jahren gesehen habe, wo ich aber, glaube ich, auch noch ein bisschen zu jung war, um das alles irgendwie richtig zu deuten und zu verstehen. Aber jetzt, wenn ich mir das so in Erinnerung rufe, ja, es ist natürlich schon eine krasse Sache und ich finde, sowas sollte definitiv verboten werden. Und so viel ich darüber weiß oder was ich darüber weiß, ist, dass es, glaube ich, ja in verschiedenen Ländern und Kulturen aus traditionellen Gründen ja praktiziert wird, diese Verstümmelung. Welcher Grund dahinter steckt oder welche Ambitionen da diese Leute haben, das weiß ich tatsächlich leider gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob das teilweise auch religiöse Gründe hat oder einfach nur aus der Tradition heraus. Und woher diese Tradition entstammt, kann ich leider auch nicht sagen. Wenn ich so darüber nachdenke, ich fühle mich schon schlecht dabei, weil das sind Dinge, die sollten im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr stattfinden, weil ich denke, dass die Menschheit mittlerweile so reif und fortgeschritten sein sollte, dass man sowas einfach nicht mehr macht.
Meine ersten Kontaktpunkte mit weiblicher Genitalverstümmelung hatte ich damals bei meiner Ausbildung als Krankenschwester. Allerdings habe ich auch durchs Leben oder durch Sendungen mehr darüber erfahren. Genitalverstümmelung ist für uns als Europäer sicherlich unverständlicher und absolut nicht zeitgemäß. Diese Schmerzen und Traumata ist für mich unvorstellbar. Ich bin entsetzt darüber, dass gerade diese Tradition bis heute weitergeführt wird und unzählige Frauen unter ihrer Gesellschaft, unter ihrer Familie leiden müssen.
Jetzt haben wir erfahren, wie unsere Befragten auf das Thema gekommen sind. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wie bist du eigentlich darauf gekommen, auf das Thema?
Ja, also bei mir war das so, man muss dazu wissen, meine Oma und ich, wir tauschen immer Bücher untereinander. Also sie liest ein Buch und ich lese ein Buch und dann tauschen wir. Und sie hat einen Roman gelesen, einen autobiografischen Roman namens Wüstenblume von Waris Diri. Und da geht es um eine junge Frau, die auch genital verstümmelt wurde und sie erzählt von ihrem Leben und wie sie erfolgreich geworden ist. Und sie meinte, nee, das Buch kann ich dir nicht geben, das ist so schrecklich, das kannst du nicht lesen. Und das hat mich natürlich stupsig gemacht. Ich dachte mir so, was passiert denn da? Und wir haben uns auch ein bisschen darüber unterhalten. Und das hat auch ein bisschen mein Interesse an dem ganzen Thema geweckt. Ich hab recherchiert, ich habe Beiträge durchgelesen, Dokus gesehen. Und ja, das war so mein erster Kontaktpunkt mit diesem Thema. Und wie war das bei dir?
Also bei mir war das so, ich gucke in meiner Freizeit gerne Wissensvideos und dann bin ich auf das Thema mit FGM auch durch Mr. Wissen to Go, er hat ein Video dazu gemacht, dann auch gestoßen und das hat mich auch in dem Moment auch ein kleines bisschen mitgenommen, weil das auch ein sehr, sehr hartes Thema ist und die Frauen dann auch sehr, sehr leiden dabei. Und dann sind wir beide auf das Thema auch einmal gekommen bei deiner Oma und ja, da haben wir über das Thema auch geredet und haben uns auch ein bisschen ausgetauscht, wie unsere Gedanken dazu sind.
Also wir können auf jeden Fall festhalten, dass Medien eine große Rolle bei dieser Wissensübertragung sind. Und jetzt sitzen wir hier und wollen auch durch dieses mediale Medium, Wissen an euch weitergeben. FGM steht für Female Genital Mutilation, also die weibliche Genitalverstümmelung. Die Opfer sind meist junge Mädchen, die noch nicht in der Pubertät waren oder gerade erst geboren wurden. Weltweit sind ungefähr 200 Millionen Mädchen und Frauen betroffen. FGM gibt es auf jedem Kontinent auf dieser Welt und wird vor allem in 30 Ländern Afrikas, dem Nahen Osten, einigen Ländern Asiens und Südamerikas praktiziert. Aufgrund von Migration ist FGM auch in Europa präsent. Weibliche Genitalverstümmelung ist eine uralte Tradition, die bereits vor dem Entstehen des Christentums und Islams durchgeführt wurde und kann keiner genauen Religion zugeordnet werden. Jetzt werden wir euch erstmal erklären, was bei einer weiblichen Genitalverstümmelung passiert und welche verschiedenen Typen es gibt. In unserem Podcast werden wir von einer weiblichen Genitalverstümmelung reden, da wir den Begriff Beschneidung verharmlosend finden.
Bei FGM wird in vier Typen unterschieden. Bei dem ersten Typen wird die Klitoris teilweise oder auch komplett entfernt. In einzelnen Fällen wird nur die Klitorisvorhaut abgetrennt. Diese Form wird auch Sonnabeschneidung genannt. Der zweite Typ ähnelt dem ersten und hier werden die Klitoris und die Klitorisvorhaut abgetrennt und beinhaltet zudem auch die Abtrennung der inneren Schamlippen oder Teile davon. Bei ungefähr 80% der betroffenen Frauen treten diese beiden Formen auf. Der dritte Typ ist noch brutaler, da hier häufig Teile der äußeren Geschlechtsorgane abgetrennt werden und die Vagina fast komplett zugenäht wird. Es wird nur noch eine kleine Öffnung gelassen, damit der Urin und das Menstruationsblut abfließen können. Toilettengänge können dadurch auch für die Betroffenen auch dann schon einmal über eine halbe Stunde dauern. Bevor die Frau Geschlechtsverkehr haben kann oder gebären kann, muss die Narbe aufgemacht werden, was wiederum wieder mit erneut starken Schmerzen verbunden ist. Hiervon sind ungefähr 15% der Opfer betroffen. Der Typ 4 ist eine Erweiterung der letzten Typen und beinhaltet weitere Abläufe, bei denen die Geschlechtsteile verletzt werden. Das können beispielsweise Verätzungen durch Substanzen, Anstechen, Durchstechen, Einschneiden oder das Dehnen von Geschlechtsteilen sein. Dieser Typ trifft bei ungefähr 5% der betroffenen Frauen auf. Die Beschneidungsinstrumente für die Durchführung von der weiblichen Genitalverstümmelung können stark variieren und es werden einmal Rasierklingen, Scheren, Messer oder sogar Glasscherben eingesetzt.
Uns stellt sich jetzt die Frage, warum macht man sowas? Warum praktiziert man jahrtausendelang so eine Tradition? Und warum entscheiden sich Eltern noch heute dazu, ihre Töchter verstümmeln zu lassen? Jetzt stellen wir euch den Experten für diesen Podcast vor, Dr. Med. Christoph Zerm. Er ist Gynäkologe und beschäftigt sich intensiv mit FGM. Für diesen Podcast hat er uns eine schriftliche Zusammenfassung seines Vortrags zur Verfügung gestellt. Dieser heißt: Interkulturelle Kompetenz für die Versorgung von Frauen nach sexualisierter Gewalt. Christian liest nun einen Abschnitt vor, in dem es um die Diskriminierung von Frauen in FGM-Prävalenzländern geht. und natürlich auch die Gründe von FGM an sich.
FGM und Genderdiskriminierung gehen in allen Prävalenzländern Hand in Hand. Grundlage hierfür ist die patriarchalisch frauenunterdrückende Gesellschaft. In diese wachsen die Mädchen von Geburt an hinein. Die Ehre der Familie, des männlichen Familienoberhauptes, wird unter anderem aufrechterhalten durch den bedingungslosen Gehorsam der Frauen in der Familie. Frauen sind nicht von vornherein vollgültige Mitglieder der Gesellschaft. Sie können nur durch Verheiratung die Chance der gesellschaftlichen Anerkennung erhalten. In FGM-Prävalenzländern ist die Voraussetzung dafür, verheiratet werden zu können, die FGM. FGM ist daher das festliche Ereignis, durch welches das Mädchen jetzt oder zumindest in Zukunft eine einigermaßen sozial anerkannte Frau werden darf. Ansonsten bliebe sie ausgestoßen und anrüchig, eine Schande für die ganze Familie. Deshalb können es viele Mädchen gar nicht schnell genug erwarten, endlich auch beschnitten zu werden. Zweckbestimmung einer Frau sind einmal Kindergebären, Sexobjekt zur beliebigen Befriedigung und Verfügung des Mannes und Haushalt führen, Bedienung des Mannes.
Das heißt, dass nur verheiratete Frauen Zugang zu diesen bestimmten gesellschaftlichen Kreisen erhalten können und dort auch anerkannt werden können. Nur FGM macht Heirat also möglich. FGM sichert in diesen Prävalenzländern nämlich die Reinheit der Frau. Und Reinheit ist dort auch sehr stark mit Jungfräulichkeit verbunden. Zu einer Ehe, die nach einer Genitalverstümmelung erfolgt, sagt Christoph Zerm: Ehe hat nur selten etwas mit Liebe oder Zuneigung zu tun. Ehelicher Verkehr findet zum Zweck der Fortpflanzung oder zum Triebabbau des Mannes statt. Will der Mann guten Sex, geht er, wenn möglich, zu einer Prostituierten. Die sexuelle Lust der Frau wird gesellschaftlich als unerwünscht betrachtet.
Wie ihr euch vorstellen könnt, tragen Opfer von FGM nicht nur medizinische, sondern auch psychische Folgen mit sich. Genitalverstümmelungen können einmal Kurz- und Langzeitfolgen mit sich bringen. Das können einmal heftige Schmerzen und starker Blutverlust sein oder Schwierigkeiten beim Urinieren. Oder Zysten und Infektionen können auch zur Unfruchtbarkeit führen. Eine der schlimmsten Folgen ist der Tod. Dr. Christoph Zerm schrieb in seinem Text:
FGM-Todesfälle werden als Gottes Wille, als Schicksal und nicht als Folge einer vermeidbaren schädlichen Praxis angesehen.
Die psychischen Folgen unterscheiden sich stark. Und klar ist, jede Frau ist unterschiedlich. Vor allem treten allerdings Panikattacken, Angststörungen und Depressionen auf. Sie erleben den Eingriff nicht als Fest, sondern neben ihnen traumatisch wahr.
Viele Frauen realisieren erst nach der Migration in ein anderes Land, was ihnen überhaupt passiert ist. Und das bringt uns zu unserem letzten Thema. Wie kann Frauen, zum Beispiel in Deutschland, nach einer Genitalverstümmelung geholfen werden? Erstmal ist es wichtig, eine Vertrauensbasis zu diesen Frauen herzustellen. Sie haben vermutlich noch nie über dieses Thema geredet, sind nicht sexuell aufgeklärt und Sexualität ist für sie möglicherweise auch ein Tabuthema. Wir haben eine Liste gefunden, bei denen medizinische Anlaufstellen in ganz Deutschland aufgelistet sind. Und in unserer Umgebung hier, also in Niedersachsen und Bremen, gibt es nur 3 Anlaufstellen. In einem Gespräch mit Dr. Zerm bestätigte er, die Szene ist sehr klein und die Ärzte kennen sich teilweise auch untereinander.
Für ein vertrauensvolles Umfeld hat Dr. Christoph Zerm Rahmenbedingungen für die Begegnung in der Praxis aufgestellt. Rahmenbedingungen können zum Beispiel sein, einen geschützten Raum zu haben, keine Hektik zu verbreiten und eine offene, einladende Atmosphäre zu schaffen. Die eigene Körpersprache bedenken und nicht zu wuchtige physische Barrieren, wie zum Beispiel einen dicken Schreibtisch oder Tresen, zwischen dem Arzt, Ärztin und Patient, Patientin zu stellen. Dazu eine neutrale Raumdeko, Kontroverses vermeiden. Die eigene innere Einstellung versuchen zu kultivieren, einen Dialog auf Augenhöhe zu führen. Nur so lässt sich eine Vertrauensbasis schaffen, wenn das Gegenüber sich respektiert und wahrgenommen fühlen kann. Kontinuierliche Beschäftigung mit Grundlagen intellektueller Kompetenzen, einschließlich regelmäßiger Selbstreflexion. Die Lebensumstände der von FGM oder sonstiger Gewalt betroffenen oder gefährdeten Frauen berücksichtigen bzw. sich vergegenwärtigen. Wenn die Frau diese aus Interesse entstandene Vorkenntnis spürt, trägt so etwas erheblich zum Aufbau von Vertrauen bei. Mögliche Traumafolgen erkennen und gewichten.
Nach dem Aufbau einer Vertrauensbasis ist es psychologisch und medizinisch möglich, betroffenen Frauen zu helfen. Medizinisch kann beispielsweise durch mikrochirurgische Eingriffe die Klitoris rekonstruiert werden. Mittlerweile ist es medizinisch sogar möglich, die Vulva so weit zu rekonstruieren, dass Folgen von FGM beseitigt werden können. Auch der Heilprozess nach medizinischen Eingriffen wird dabei von den Gynäkologen betreut. Wir als Laien können natürlich nicht genau auf die medizinischen Vorgänge einer solcher Operation eingehen, aber wir finden es erstaunlich, dass Frauen so geholfen werden kann, dass sie ein normales Leben weiterführen können. Für eine angemessene Behandlung von FGM-PatientInnen braucht man natürlich auch gewisses Fachpersonal, das sich mit der Thematik auskennt und auf die Betroffenen sensibilisiert ist. Anlaufstellen gibt es, wie bereits erwähnt, immer noch sehr wenig.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Female Genital Mutilation eine jahrtausendelange, menschenrechtsverachtende und frauendiskriminierende Tradition ist. Leider sehen viele Familien FGM allerdings als letzten Ausweg für ihre Kinder. Die Vulven der Betroffenen werden bei dieser Praktik verletzt und verstümmelt, was medizinische Folgen wie Unfruchtbarkeit und den Tod und psychische Folgen wie Depression mit sich führt. In Deutschland kann Opfern von Genitalverstümmelung psychologisch und medizinisch geholfen werden. Die Szene ist aber noch relativ klein. Den Opfern, die meist sexuell unaufgeklärt sind, wird durch eine adäquate Behandlung eine gewisse Lebensqualität zurückgegeben.
Wir hoffen, wir konnten gewisse Wissenslücken schließen und über das Thema FGM informieren. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herr Dr. Zerm für die freundliche Zusammenarbeit und verabschieden uns hiermit.